Okay. Ah, wunderbar. Jetzt das kann man starten. Die Bilder vom Anfang gerade waren ja kaum auszuhalten. Der Kontrast zwischen den frommen, schönen Bibelversen machte die Sache ja nur noch schlimmer. Aber genau der Effekt war jetzt auch gewollt. Das ist heute kein gemütlicher Gottesdienst, keine Veranstaltung zum Wohlfühlen, aber dafür eine, in der es unerhört ehrlich zugehen soll. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Was heißt eigentlich unerhört ehrlich? Da steckt ja schon alles drin. Unerhört. Und wem von uns ist dieser Kontrast noch nicht begegnet? Die krasse Diskrepanz zwischen dem, was wir an wohltuenden Verheißungen in der Bibel lesen und dem, was wir oft tatsächlich dann vor Augen haben. Alle Dinge sollen uns zum Besten dienen. Auch jener Hirntumor, der auf diesem MRT-Bild zu sehen war, wer diesen Kontrasten ausgesetzt wird, dem fällt Glaube tatsächlich schwer. Und es braucht gar nicht so was Krasses und Dramatisches wie eine solche Diagnose, keinen tödlichen Unfall, um an die Frage zu stoßen, die den Glauben am meisten zum Erschüttern bringt. Der Glaube fällt nämlich unendlich schwer, sobald ich von Gott enttäuscht werde. Wenn ich den Eindruck habe, meine Gebete laufen ins Leere, wenn das, was ich im Leben erfahre, dem geradezu diametral entgegensteht, was ich glaube. Wir glauben doch an einen guten Gott, einen Gott, der das Leben und die Liebe fördert, einen Gott, der uns bewahrt und beschützt, der gerecht ist und das sinnlose Leiden ablehnt. Glaube fällt schwer, wenn ich ihn in Beziehung setze zu schrecklichen Erfahrungen, die ich im Leben mache, sei es persönlich oder auch nur als Beobachter, als Zeuge eines Unfalls oder nur als Zeitungsleser, als jemand, der sich doch die Frage stellt, wie das denn sein kann, dass gegenwärtig gerade mal 75.000 radikale Gewalttäter in Syrien damit so gut wie unaufhaltbar Erfolg haben, unsere Brüder und Schwestern aus ihren Häusern zu vertreiben und sie in eine völlig ungewisse Zukunft zu stoßen. Und niemand von uns kann auch nur erahnen, wie viele christliche Gebete in den Himmel geschrien wurden. Und es fällt schwer, das auszuhalten, dass sie offensichtlich nicht erhört wurden, zumindest noch nicht. Und was ist mit der noch viel größeren Zahl an Gebeten, die damals vor 75 Jahren in Polen und in Russland auf Hebräisch gesprochen oder oft nur geflüstert wurden? Als deutsche Soldaten mit Fackeln durch die Dörfer zogen, die Menschen in Scheunen trieben und diese dann anschließend anzündeten. Ja, angesichts dieser Fragen fällt Glaube tatsächlich unendlich schwer. Und das nicht nur euch und ihnen, sondern auch mir. Es war gestern, vor 759 Jahren, also an Allerheiligen im Jahr 1755, da geschah in Europa ein Unglück, von dem sich das christliche Abendland bis heute noch nicht erholt hat. Es war nämlich jenes denkwürdige Erdbeben in Lissabon an der Küste Portugals. Die Stadt wurde so gut wie vollständig zerstört durch das Erdbeben. Tausende Menschen starben in den Trümmern. Und noch mehr wurden direkt anschließend erfasst durch das Wasser einer Tsunamiwelle, die sich dann über die Stadt legte. Wir wissen, es gab seither viele Tsunamis, viele Unglücke dieser Art. Aber nach diesem Ereignis, speziell diesem Ereignis, war in Europa endgültig Schluss mit den schönen Worten, die noch aus dem Mittelalter stammten. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Diese Welt sei wie ein wunderbar gewebter Teppich, heißt es, von denen wir allerdings immer nur die Unterseite sehen, die verworrenen Fäden. Aber wenn wir ihn umdrehen, dann geht alles in einer wunderbaren Harmonie auf. Also aus der richtigen Perspektive betrachtet ist alles perfekt. Mit solchen frommen Sprüchen war jetzt in Europa von einem Tag auf dem anderen Schluss. Seit dem 1. November 1755 konnte so nicht mehr gesprochen werden. Jetzt saß Gott auf der Anklagebank. Er sollte sich gefälligst rechtfertigen dafür und sprach von der Theodizee, von der Rechtfertigung Gottes anlässlich des unfassbaren Leidens. Eine lange Diskussion setzte ein und gewissermaßen am Ende dieser Diskussion resümierte schließlich ein junger Mann namens Georg Büchner im Jahr 1835, Gott ist am Ende. Entweder er kann eingreifen, will es aber nicht, dann ist er ein grausamer Tyrann. Oder er will eingreifen, kann es aber nicht, dann ist er ein Schwächling. Was willst du noch mit diesem Gott zu tun haben? Und mit diesem erschütternden Fazit starb Georg Büchner. Er wurde gerade mal 24 Jahre alt. Und ganz kurz vor seinem Tod schrieb er noch die Zeilen: Man kann das Böse leugnen, aber nicht den Schmerz. Warum leide ich? Diese Frage ist der Fels des Atheismus. Das leiseste Zucken des Schmerzes macht einen Riss in der Schöpfung von oben bis unten. Jahre später, im Januar 1947, verfasste ein ausgemergelter ehemaliger Soldat in gerade mal 8 Tagen ein Theaterstück über dieses Thema. Dieser Autor namens Wolfgang Borchert war vom Krieg so gezeichnet, dass er die Aufführung seines Stückes nicht mehr erleben konnte. Er verstarb im November 1947 mit 26 Jahren. Draußen vor der Tür heißt sein berühmt gewordenes Schauspiel. Ein ehemaliger Soldat kommt verstümmelt und auch in der Seele verwundet aus dem Krieg in seine Heimat zurück. Das Leben hat für ihn keinen Sinn mehr, er will Ruhe haben, will Selbstmord begehen. Und so stolpert er orientierungslos durch eine Trümmerlandschaft. Und dort begegnet er Gott, dargestellt durch einen alten, klapprigen Mann. Dieses völlig resignierte Bild von Gott ist bei jenem Wolfgang Borchert übrig geblieben. Und dieser alte Mann sagt in dem Stück nur noch mit flüsternder Stimme: Meine lieben Kinder, das wollte ich doch nicht. Und man weiß genau, wie es weitergeht, aber ich konnte es nicht abwenden, diesen grauenvollen Krieg. Gott, ein schwacher, alter Mann, das ist die Botschaft von Borchert. Wie geht ihr eigentlich damit um, wenn ihr den Eindruck habt, Gott sei alt und schwach geworden? Und wie begegnet ihr anderen, denen genau deshalb der Glaube schwerfällt? Wir hören dazu ein kurzes Anspiel.
Bei Maria kommt eins zum anderen. Sie pflegt seit Jahren die kranken Eltern, kümmert sich um die Kinder und arbeitet ehrenamtlich in der Kirchengemeinde mit. In den letzten Monaten war sie oft krank und bekam einen Krach mit der besten Freundin. Jetzt hat ihr der Arbeitgeber auch noch gekündigt. Sie ruft Freunde an, um ihnen von ihrem Schicksal zu berichten.
Hallo? Ah, hallo Maria. Wie geht es denn so? Das ist ja wirklich schlimm. Ja, so kommt's manchmal. Mir geht's gerade auch echt dreckig. Mein Hund hat seit 2 Tagen Durchfall und ich komme mit dem Putzen gar nicht hinterher.
Hallo? Ah, hallo Maria. Wie geht's denn so? Das ist echt schlimm. Ja, so kommt's manchmal. Aber weißt du, man muss es nehmen, wie es kommt. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Gott gibt einem nie mehr zu tragen, als man aushalten kann.
Hallo?
Ah, hallo Maria, wie geht's?
Ja, okay. Ja, das ist wirklich schlimm. Du, aber pass auf, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, weil ich habe es gerade ziemlich eilig. Ich muss gleich noch ins Kino. Weißt du was, vielleicht können wir mal anders reden, okay? Ja, mach's gut, ciao.
Hallo? Ach, hallo Maria, wie geht's dir denn so? Das ist ja wirklich schlimm. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir schon lange gedacht, dass sowas bald bei dir kommt. Du warst ja in letzter Zeit kaum in der Kirche. Und wie du dich deiner Nachbarin gegenüber verhalten hast, war ja auch unter aller Sau wirklich. Das hast du jetzt davon. Als das Volk Israel gesündigt hat, heißt es auch schon in der Schrift, und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er wandte sich weg.
Rohe Gewalt aus dem Telefonhörer war das. Auf jeden Fall wenig hilfreich, solche Antworten der sogenannten guten Freunde. Und ich selber könnte auch noch einen drauflegen. Da verzweifelt einer, weil er den Eindruck hat, seine Gebete enden im Nichts, sie verhallen irgendwo in der Unendlichkeit, Gott habe ihn vergessen. Und zwar angesichts einer schweren Krise, in der er steckt. In einer solchen Situation fällt es ungeheuer schwer, die Begeisterung zu teilen, die manche über ihre sogenannten Erfahrungen mit Gott zum Ausdruck bringen. Natürlich erhört Gott Gebet, heißt es dann. Neulich bin ich doch mit meinem Auto gefahren, habe gebetet und schon hat mir Gott einen freien Parkplatz geschenkt. Leute, wie banal kommen solche Geschichten rüber, wenn man selbst mit ganz anderen Gebetsinhalten zu Gott fleht. Und ich möchte das sehr persönlich sagen. Ich tue mich schwer mit manch vollmundigen Erfahrungsbericht über die Führung Gottes im Leben, über die vielen kleinen Gebetserhörungen im Alltag oder über die täglichen Wunder, die man mit ihm erlebt. Denn wie klein und wie banal wirkt das alles, wenn man ganz andere Erfahrungen macht, nämlich einen Schrei in den Himmel richtet, der dort verhallt. Und deswegen höre ich auch nicht auf zu sagen, hängt euren Glauben nicht an eure Alltagserfahrungen. Denn die sind nicht immer so, dass sie uns zum Lob Gottes verleiten. Lasst euch bitte nicht täuschen von jenen Predigern, die versprechen, dass der Glaube vor allem aus schönen Erlebnissen besteht, die ihr mit Gott macht. Denn was ist, wenn eure Lebenserfahrung eine ganz andere Sprache spricht? Dann schiebt ihr womöglich gerade dann euren Glauben enttäuscht beiseite, wenn ihr ihn am meisten braucht. Ein Glaube nämlich, der sich vorrangig an irgendwelchen schönen Erlebnissen und guten Gefühlen festmacht, der trägt nicht in der Krise. Nichts gegen schöne Erlebnisse, nichts gegen gute Gefühle, aber die Frage ist, wo hänge ich meinen Glauben dran? Denn sonst zerbricht er wie ein Spiegel, der runterfällt, weil der viel zu kleine Nagel aus der Wand reißt, an dem er aufgehängt wurde. Ich sprach vorhin noch davon, wie seit 1755 die Gerechtigkeit Gottes in Frage steht. Aber diese Frage ist eigentlich viel, viel älter. Sie stellt sich nämlich schon in der Bibel. Und schon dort geht es um die Herausforderung, wie denn an einem Gott festgehalten werden kann, der immer wieder den Ungerechten belohnt und den Gerechten bestraft. Auch dort in der Bibel gibt es eine Art Theaterstück. Vorhin nannte ich das Stück von Wolfgang Borchert. Es gibt auch in der Bibel eine Art Schauspiel in mehreren Akten mit Prolog und Epilog, mit Darstellern, die jeweils für eine geistesgeschichtliche Tradition stehen, die jetzt in den Dialog zueinander treten. Ich meine das Buch Hiob. Lest es einmal, lesen Sie es einmal, am besten in der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel. Man kommt gar nicht mehr davon los, wenn man einmal angefangen hat. Dieser fromme Mensch Hiob bekam nämlich eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Durch einen Unfall verlor er seine Kinder, durch Betrug seinen kompletten Besitz, durch eine schwere Krankheit seine körperlichen Kräfte. Nur seine garstige Frau ist ihm geblieben, gewissermaßen als zusätzliche Strafe. Und jetzt sitzt Hiob da und hadert mit Gott, rechnet mit Gott ab. Er weiß nicht mehr, was er von Gott halten soll. Darum geht's in diesem Stück. Und es kommen seine Freunde zu ihm. Die machen einen Kondolenzbesuch gegenüber einem Trauernden, aber auch zugleich einen Krankenbesuch gegenüber einem schwer kranken Menschen. Und das aussagekräftigste gleich am Anfang, eine der aussagekräftigsten Stellen, die haben 7 Tage lang geschwiegen. Die setzten sich neben ihn und schwiegen 7 Tage. Nicht nur ein Kurzbesuch war das mit einer frommen Grußpostkarte. Die waren so geduldig wie die Menschen aus der Hospizgruppe, wenn ich diesen Vergleich mal ziehen darf. Die blieben erstmal ruhig sitzen. Und nehmt das bitte mit als Aufforderung. Wenn jemand wirklich tief drinsteckt, dann braucht er ein Gegenüber, das Zeit hat für ihn, das zuhören kann, das schweigen kann. Und dann kommen Antworten jener Freunde. Es waren diese Deutungen, die man damals kannte, die sich auch an anderen Stellen in der Bibel finden. Das Buch Hiob rechnet gewissermaßen ab oder versucht es durchzudeklinieren, was sich an anderen Stellen in der Bibel durchaus auch lesen lässt. Die Freunde geben Antwort auf die Frage nach dem unschuldigen Leiden des Gerechten. Der erste sagt ganz einfach, denk doch mal drüber nach, wo du doch Schuld auf dich geladen hast. 5 Kilogramm Leid stehen für 5 Kilogramm Schuld. Gott ist gerecht. Denk doch mal nach drüber, was los ist. Der nächste kommt her und sagt, na, nicht nach dem Warum sollst du fragen, sondern nach dem Wozu. Was will Gott in deinem Leben dadurch bewegen? Vielleicht wirst du einen vertieften Zugang danach haben zum Leben. Leid läutert schließlich. Man muss die Zitrone pressen, damit der Saft herausfließt. Solche Antworten kann man geben, die kann man selbst geben, wenn man eine Leitsituation durchgestanden hat. Wenn man sagt, ja, ich bin daran gereift. Ich habe was Neues dadurch erkannt, einen neuen Tiefgang im Leben. Aber haltet euch bitte zurück im Gespräch mit jemandem, der wirklich tief drin sitzt. Und ein anderer, der sagt, naja, aus einer höheren Warte betrachtet ist die Welt okay. Ganz in diesem Sinne von dem Teppich, den ich vorhin genannt habe. Aus der Vogelperspektive. Der Einzelne ist zu vernachlässigen, es kommt auf die Gesamtentwicklung an. Es gab mal Geschichtsphilosophen, die dann auch sogar eine Politik daraus gemacht haben, die sagten, der Einzelne ist nur der Humus, nur der Nährboden für die große Pflanze, die wachsen soll. Und entsprechend menschenverachtend kann man dann manchmal dem Schicksal des Einzelnen umgehen. Sagt, naja, den geben wir drauf, damit was Größeres dadurch entsteht. Und schließlich kommt da noch ein vierter Freund hinzu. Er sagt zunächst mal, uns geht es ohnehin allen viel besser, als wir es verdient haben. Nimm es doch wenigstens als Herausforderung. Jetzt kannst du zeigen, was in dir steckt und wie ernst du es mit Gott meinst. Und dann zieht sich am Ende jeder zurück und ist irgendwie zufrieden, weil er seine Antwort gegeben hat. Und sie lassen damit Hiob allein. Irgendwie ist das wie bis heute noch so. Wir reagieren doch alle unbeholfen auf erschütternde Erfahrungen. Wir kommen damit nicht zurecht und behelfen uns jetzt mit irgendwelchen Mustern, mit irgendwelchen Deutungen, die die Situation deckeln. Einer kriegt Krebs, ach, der hat ja auch genügend so viel geraucht. Einer hat einen Verkehrsunfall, ach, ich habe ja immer schon gesagt, dass der so leichtfertig fährt. Die Freunde Hiobs mussten in diesem Fall nicht den Hiob trösten, sondern sich selbst mit ihren Antworten. Sie brauchten die Deutung, um das Bedrohliche von sich selbst abzuwenden. Die meisten theologischen Deutungen des Leidens sind, so habe ich den Eindruck, gar nicht für die Leidenden bestimmt, sondern für die, die selbst nicht leiden. Sie wollen nämlich eine Erklärung dafür haben, warum sie selbst mit Sicherheit nicht getroffen werden. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Ausgangsfrage. Man kann sie auch so formulieren, wenn Gott wirklich Schöpfer ist, also wenn Gott wirklich Gott ist, der Schöpfer der Erde, dann muss es doch einen sinnvollen Bauplan geben, eine innere Logik, eine sinnvolle Weltformel, die die Welt im Innersten zusammenhält. Gott als Schöpfer ist doch der Architekt unseres Weltsystems. Er hat doch die Dinge im Griff. Dann muss doch die Welt ein Abbild seiner Weisheit und Gerechtigkeit sein. Dummerweise gilt das nur eingeschränkt. Denn wer diese Welt mit offenen Augen ansieht, sieht nicht nur den schönen Sonnenuntergang, nicht nur die wunderbaren Rehe und Gazellen, sondern auch den Löwen, der die Gazelle reißt. Gott bejaht doch das Leben und die Liebe, habe ich vorhin gesagt, aber so viel Leben geht erbärmlich zugrunde und so viel Lieblosigkeit und Hass regieren unsere Erde. Wie können wir damit umgehen, ohne zugleich an Gott zu verzweifeln? Vorhin zitierte ich Georg Büchner. Er nannte das Leiden einen Riss in der Schöpfung. Und es ist tatsächlich so, wenn die Heilige Schrift von der Welt redet, redet sie auch nämlich von einem Riss, der diese Welt durchzieht. Schon von Anfang an, schon in 1. Mose 3 ist nämlich davon die Rede. Wir dürfen den sogenannten Sündenfall nämlich nicht nur auf einer moralischen Ebene sehen, sondern dieser Riss ist doch viel grundsätzlicher. Diese, unsere Welt, ist nicht logisch. Sie ist zerrissen. Und das gilt auch für den Zusammenhang zwischen Schuld und Strafe. Der geht nicht auf. Die Bomben im Zweiten Weltkrieg fielen auf Dresden und nicht auf den Führerbunker in Berlin. Und wir sollten deshalb auch vorsichtig sein mit allzu schnellen Antworten. Wie oft wird vorschnell der Vers aus Römer 8 zitiert: Ja, aber wenigstens denen, die Gott lieben, werden doch alle Dinge zum Besten dienen. Dabei geht es dort im Römerbrief um die noch ausstehende Aufrichtung der Gerechtigkeit am Ende der Zeit, also nicht um einen innerweltlichen Ausgleich jetzt hier im Leben. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich bin vorsichtig geworden, allzu selbstverständlich, allzu leichtfertig von Gottes Führung zu sprechen. Ist es denn wirklich so, dass er auf verborgene Weise unser Schicksal steuert und alles irgendwie in Ordnung bringt? Oder ist es nicht so, dass hinter allem ein tieferer Sinn steht? Auch da kann man die Bibel öffnen. Der Prediger Salomo kommt zu dem Schluss: Alles ist irgendwo doch am Ende eitel, sinnlos, meint er, wenn man es für sich genommen betrachtet. Unser Leben geht eben nicht auf. Wir sind nicht besser dran, wenn wir uns zu Gott halten, stellt er fest. Im Gegenteil, manche Probleme entstehen doch dann gerade erst. Wie kann Gott das Leid zulassen, heißt die Frage, die oft gestellt wird. Womöglich müssen Sie sie nochmal anders stellen. Wie kann eigentlich das Leid Gott zulassen, wenn die Welt zerrissen ist und eben nicht in sich aufgeht, wenn sie vor Leid und Schmerzen stöhnt? Wie kann dann noch von einem Gott gesprochen werden? Wo ist dann Gott? Ich möchte 4 Hinweise geben aus der Bibel zum Umgang mit dieser ungelösten, ja unlösbaren Frage. Warum es das Leid gibt. 4 Hinweise zum Umgang mit einer Frage, auf die es keine Antwort gibt. Antworten, warum wir trotzdem an Gott festhalten, die können wir geben. Die Bibel geht mit der Frage nach dem Leid letztlich nicht philosophisch, sondern betend um. Und ich staune immer wieder, wie unerhört ehrlich dort gebetet wird. Herr, warum stehst du so ferne? Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not? So beginnt der 10. Psalm. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal so ehrlich gebetet haben. Und die Gebetshaltung, die dazu passt, sind nicht die ergebenen, gefalteten Hände, es sind die zupackenden Hände eines Ringers. Und vielleicht ist das ergreifendste Gebet zum verborgenen, zum unverstehbaren Gott jenes Gebet Jakobs, das er am Jabbokfluss betet. In der Geschichte im 1. Buch Mose, es ist nämlich buchstäblich ein Kampf mit Gott. Ich lasse dich nicht los, schreit Jakob, es sei denn, du segnest mich. Gott empfängt den Segen, er empfängt dann aber auch einen Schlag, von dem er sich zeitlebens nicht mehr erholt. Seit jenem Tag hinkt er, heißt es dort. Seit jenem Tag war er körperbehindert. Und das wohlgemerkt durch die Begegnung mit Gott. Und deshalb fordere ich Sie auf, vehement zu widersprechen, wenn Ihnen Leute begegnen, die meinen, jeder Mensch könne gesund werden, wenn er nur intensiv genug beten würde. Jakob ist durch ein intensives Gebet körperbehindert geworden. Auch das gibt es in der Bibel. Oder ich denke an jenes Gebet, das Jesus einmal beschreibt. Es ist das unverschämte Drängen einer Witwe gegenüber einem ungerechten Richter. Diesen Vergleich zieht er. Wohlgemerkt, Jesus selbst hat das gesagt, wir erleben Gott nämlich oft wie einen ungerechten Richter. Warum greifst du nicht ein? Warum hilfst du mir nicht? Und Jesus stellt dieses unverschämte Drängen jener Frau als Vorbild dar. So sollt ihr beten. Aber schauen wir nochmal genauer hin, wie denn dann die Gebete aussehen, die uns in der Bibel begegnen. Was ist mit jenen Klagepsalmen? Was ist mit den Gebeten Israels, als sie in babylonischer Gefangenschaft am Ufer des Euphrats saßen und weinten, wie es dort heißt, weil sie als Sklaven verschleppt waren und keine Perspektive mehr hatten? Diese Gebete haben immer dasselbe Muster. Sie wenden sich an Gott und halten Gott vor. Du hast doch selbst gesagt, suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Du hast unseren Vorfahren versprochen, dein Wort nicht zu brechen und in Treue zu ihnen zu stehen. Du bist doch derjenige, der uns aus Ägypten in die Freiheit geführt hat. Also handle jetzt, so lauten diese Gebete. Die Menschen damals in den biblischen Texten, sie erleben, wie Gott ihnen gewissermaßen den Rücken zukehrt. Sie sehen nur noch die dunkle, die unverständliche Seite Gottes und jetzt suchen sie sein Angesicht. Es ist, als würden sie um Gott herumgehen und sagen, da hast du dich doch festgelegt, so bist du, das ist dein wahres Gesicht, daran möchten wir uns jetzt halten. Und zwar gegen alle Alltagserfahrungen. So war es schon im alten Israel und wir heute wissen noch konkreter, wo wir Gottes Antlitz, Angesicht suchen können, nicht in dem unverständlichen, verborgenen Gott, wie die Weltgeschichte und auch unsere Lebensgeschichte ihn uns zeigt, sondern in dem Antlitz Jesu Christi. Das Antlitz Gottes ist das Gesicht Jesu, etwa wie er sich jenem Blindgeborenen zuwendet, ihn ansieht, ihn als Einzelnen in seinem Elend wahrnimmt, ihm dann Heilung an Leib und Seele gibt. Unsere Vorväter formulierten über Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott. Wörtlich übersetzt heißt diese griechische Formel, die dahinter steckt, er war vollständiger Mensch. Also nicht nur ein Geist, der irgendwie über die Erde daherschwebte. Und er war vollständiger Gott. Gott hat nichts von sich zurückgehalten. Die Person Jesu gibt also zuverlässig Auskunft über das Wesen Gottes. Es ist nicht einfach nur ein Teilaspekt Gottes, der in Jesus sichtbar wird, sondern der ganze Gott in ihm. Das ist sein Antlitz. Und deshalb können wir es mit Martin Luther halten, der treffend schrieb, Glaube ist eigentlich nichts anderes, als ständig neu vom Verborgenen zum offenbaren Gott zu fliehen. Vom verborgenen Gott zu dem Gott, der uns begegnet in unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen und Schicksalen, wo wir merken, Mensch, was ist denn los mit Gott, dem unverständlichen Gott? Von ihm zu fliehen zum offenbaren Gott und zu glauben, es ist derselbe und es bleibt derselbe. Ich möchte nochmal erinnern an Borcherts Stück draußen vor der Tür. Wo warst du, Gott, heißt es da, sagt er, jener Kriegsheimkehrer zu dem alten Mann, wo warst du, Gott, als wir draußen vor der Tür in den Schützengräben lagen und einer nach den anderen von Granaten zerrissen wurden? Wo warst du, Gott? Draußen vor der Tür war er. Vor dem Westtor Jerusalems liegt ein stillgelegter Steinbruch. Dort hat Herodes seine Steine für den Bau des Palastes bezogen. Nur ein rissiger, unbrauchbarer Steinstumpf ist doch übrig geblieben. Er sieht aus wie ein überdimensionaler Schädel. Golgatha nannten sie ihn, Schädelstätte. Diese Müllhalde draußen vor der Tür, vor den Toren der Stadt. Kreuzige ihn. Dieser Schrei einer aufgebrachten Menge lag noch über der Stadt. Dann heißt es, und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asaftani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist Ihnen eigentlich schon mal im tiefsten Sinn klar geworden, dass Gott, der Schöpfer und Herr der Geschichte, Wundmale trägt? Draußen vor den Toren seiner heiligen Stadt Jerusalem hat Gott in Jesus selber geschrien, Eli, Eli, lama asaftani, wo bist du, Gott? Warum hast du mich verlassen? Gott schreit das selbst. In Jesus wohnte Gott nicht nur unter uns Menschen, er litt mit uns Menschen. Links und rechts waren die beiden anderen gekreuzigt neben ihm. Und er litt auch unter uns Menschen. Er litt an uns Menschen. Und Gott hatte selbst die Frage nach dem Warum auf den Lippen. Die Warum-Frage. Warum lässt du das Leid zu? Hat Gott selber gestellt am Kreuz. Und das gehört für mich zu den tiefsten und geheimnisvollsten Aussagen der Bibel. Und wenn wir einmal in eine Situation hineingeraten, in der wir nur noch rausschreien können, warum hast du mich verlassen, dann können wir es wissen. Er selbst hat diesen Schrei durchlitten. Er selbst ist hinabgestiegen in die Hölle, in die tiefste Gottverlassenheit. Es ist schon ein paar Jahre her, als ich in Jerusalem studieren konnte, und ich weiß noch, wie dort ein Brief aus Südafrika mich erreichte, aus dem Dorf, in dem ich nach der Schulzeit ein Jahr gelebt hatte. Der Brief enthielt eine Todesnachricht von einem gleichaltrigen Afrikaner. Polizisten in einem gepanzerten Fahrzeug hatten ziellos in diesem Dorf in eine Menschenmenge hineingeschossen und dabei Anthony Mate getroffen, einen Bläser aus der Kirchengemeinde, dem ich das Trompetenspiel beigebracht habe. Eine völlig sinnlose Kugel in einem sinnlosen Kampf. Auf dem Brief, den ein anderer junger Mann aus dem gleichen Dorf an mich geschrieben hatte, stand am Rand in dieser typisch afrikanischen Kugelschreiberschrift notiert Romans 8, 17 to 23. Und dort heißt es, ich bin überzeugt, die künftige Herrlichkeit, die Gott für uns bereithält, ist so groß, dass alles, was wir jetzt leiden müssen, in gar keinem Verhältnis dazu steht. Was für eine Aussage ist das? Wie gewagt ist diese Perspektive, die wir von afrikanischen Christen lernen können? Wer einmal eine Ahnung von der Schönheit des Himmels bekommen hat, erlebt sein Schicksal nicht mehr als letztgültige Wirklichkeit. Dann ist es wie bei einer Frau, die noch während der Geburtsschmerzen, auch das ist ein biblisches Bild, die während der Geburtsschmerzen schon an den Augenblick denkt, wo sie das Kind in den Arm gelegt bekommt und sie es liebevoll streicheln kann. So meint es Paulus. Ihr Christen dürft in Vorfreude auf den Himmel leben. Die künftige Herrlichkeit, die Gott uns bereit hat, ist so groß, dass alles, was wir jetzt leiden müssen, in keinem Verhältnis dazu steht. Das ist nicht zynisch gemeint, im Gegenteil, das ist auch keine billige Vertröstung, das ist Trost durch Vorfreude. Das ist auch nicht billig, denn dafür war das Geschehen auf Golgatha viel zu ernst. Und wir haben auch viel zu viel Realitätssinn in unserem Alltag. Keine billige Weltflucht, kein Wegdämmern in eine andere, schönere Welt, sondern realer Trost. Glauben an unseren Herrn Jesus Christus ist nicht weniger als eine wirklichkeitsprägende Hoffnung. Auf den Tag, an dem Jesus für alle wiederkommen wird, und zwar sichtbar. Lassen wir uns mitnehmen von den Afrikanern und den anderen Christen in den leidenden Ländern dieser Welt. Wir sollten uns mitnehmen lassen von der Vorfreude, dass sich Gott nicht von der Welt verabschiedet hat, sondern dass er auf uns zukommt. Das nenne ich Hoffnung auf die Zukunft Gottes. Und so konnte schon vor 2500 Jahren in einer leiderfüllten Zeit in der Bibel formuliert werden, die auf den Herrn sehen, die werden strahlen vor Freude. Amen. Und wenn wir jetzt Lobpreis anstimmen, dann ist es, wie wenn wir jetzt schon in den Himmel hineinschauen und eine Ahnung davon entwickeln, dass wir einmal nicht nur glauben, sondern auch sehen können.